For almost 40 years, DR Power Equipment has been the go-to for homeowners who want professional-level outdoor power equipment. Whether you're managing acres of overgrown fields or just want to have the best lawn on the block, DR Power has everything you need to conquer your piece of the outdoors. Visit drpower.com today to learn more and shop the sale.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen bei unserem politischen Podcast Reden wir über Thüringen, der Thüringer Funke Zeitungen. Heute zu Gast ist Holger Poppenheger, Landeswahlleiter. Kurz etwas zu seiner Vita. Herr Poppenheger ist promovierter Volljurist, 67 Jahre alt. Widersprechen Sie mir gleich, wenn ich irgendwie Fehler mache.
2009 bis 2014 waren Sie Thüringer Justizminister, 2014 bis 2017 Thüringer Innenminister und seit 1. Mai 2018 sind Sie jetzt Leiter des Landesamtes für Statistik und damit auch automatisch Landeswahlleiter. Zu Ihrer politischen Entwicklung, Vita, sagen wir mal, 2017 stolperten Sie über den ersten Versuch von Rot-Rot-Grün, eine Zwangsgebietsreform von oben zu versuchen, also zumindest gab es vehementen Widerstand der Landräte. Sie hätten damals in den Ruhestand wechseln können als Innenminister und wären in die größte Pensionshängematte gefallen, die Thüringen zu bieten hat. Aber sie wollten es nicht und wollten weiterarbeiten, weil sie noch nicht im gesetzlichen Rentenalter sind oder waren. Und deswegen begrüßen wir Sie heute ganz herzlich. Herzlich willkommen, Holger Poppenheger.
Ja, einen schönen guten Tag.
Ja, Herr Poppenheger, erstmal schön, das müssen wir den Hörerinnen und Hörern auch sagen. Bisher haben wir Funke Podcast, reden wir über Thüringen, immer aus der Redaktion, in der Redaktion aufgezeichnet. Heute dürfen wir bei Ihnen zu Gast sein, im Landesamt für Statistik am Europaplatz hier in Erfurt. Und da laufen ja auch die Fäden am 1. September zusammen, wenn in Thüringen ein neuer Landtag gewählt wird. Erste Frage vielleicht auch an Sie als Landeswahlleiter, haben Sie schon gewählt?
Nein, ich wähle tatsächlich immer per Urne, also ich gehe selbst zur Wahl, mache mir ein Bild vor Ort und die Briefwahl ist ja auch nur dafür gedacht, für die Menschen, die wirklich an diesem Tag nicht wählen gehen können und das sollte auch so bleiben.
Herr Poppenheger, erklären Sie uns mal diesen Wahlzettel. Ja, wir haben ja im Mai Kommunalwahlen gehabt, im Juni Europawahlen. Das waren ganz andere Wahlzettel als die, die wir jetzt bei der Landtagswahl am 1. September als Wählerinnen und Wähler in der Hand halten werden. Erklären Sie mal, was steht auf diesem Wahlzettel drauf und wie funktioniert das Ganze?
Also die Stimmzettel zur Landtagswahl sind eigentlich sehr einfach und auch einfach zu verstehen. Insgesamt können 2 Stimmen abgegeben werden. Und dabei ist maximal auf der linken und auf der rechten Seite des Stimmzettels ein Kreuz zu setzen. Auf der linken Seite die sogenannte Wahlkreisstimme. Und diese Stimme bestimmt über die Personalwahl. Das heißt, ein Abgeordneter wird direkt gewählt und keine Partei. Und auf der rechten Seite wird die Landesstimme abgegeben. Und hier findet eine Wahl bezogen auf die Parteien statt. Und bitte noch zu beachten, keine handschriftlichen Notizen auf den Stimmzettel zu machen, dann ist der Stimmzettel ungültig.
Das heißt, wer Botschaften an die Parteien senden will, der sollte sich bitte die Adresse raussuchen.
So ist es. Und wichtig auch, dass beim Verlassen der Wahlkabine der Stimmzettel gefaltet ist, sodass also die Stimmabgabe nicht sichtbar ist und der Wahlrechtsgrundsatz, dass eine geheime Wahl stattzufinden hat, auch gewahrt wird.
Was passiert eigentlich, wenn ich aus der Wahlkabine komme und habe aus Versehen den Stimmzettel so rumgefaltet, dass es, sage ich jetzt mal, sichtbar ist, was ich gewählt habe? Ich schmeiß den so rum in die Urne.
Es gibt ja von der letzten Bundestagswahl prominente Beispiele. Dann wird der Wahlvorstand sicherlich darauf hinweisen, dass man bitte den Wahlzettel richtig faltet.
Was wir ja beim Eingang noch vergessen hatten, lieber Kollege Elmar Otto, wir sind heute also Elmar Otto und Fabian Klaus, Politikreporter bei Funke Medien. Deswegen übergebe ich jetzt gleich mal wieder an dich für die nächsten Fragen.
Ja, vielen Dank. Und mein Wecker ging gerade an, also nur für den Fall, dass sich jemand gewundert hat. Das war ich und nicht Herr Poppenjäger, der ordnungsgemäß seine technischen Geräte natürlich ausgeschaltet hatte. Herr Poppenjäger, wie können Menschen mit Behinderung wählen?
Es gibt eine Möglichkeit, mit einer Wahlschablone zu wählen. Das betrifft vor allem Menschen, die sehbehindert sind und die eben auch blind sind. Auch die müssen ja wählen können. Und der Blinden- und Sehbehindertenverband Thüringen übernimmt die Verteilung dieser Wahlschablonen an alle Interessierten. Und wenn Sie genau hinschauen, dann werden Sie feststellen, dass bei den Stimmzetteln die rechte obere Ecke abgeschnitten ist. Und das dient genau dazu, um den Blinden und Sehbehinderten eine Orientierung eben zu ermöglichen und dann eben auch mit einer Wahlschablone wählen zu können. Ich kann auch sagen, dass diejenigen Menschen, die Interesse haben an einer solchen Wahlschablone, sich direkt an den Blinden- und Sehbehindertenverband Thüringen e.V. wenden können. Und ich kann sogar eine Telefonnummer nennen, unter der das möglich ist. Das ist die Telefonnummer 03643. 742906. Ich wiederhole nochmal die Nummer. 03643 742906. Und es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit für Menschen, die anderweitig behindert sind, dass sie noch eine Hilfsperson mitnehmen, eine dritte Person. Das kann ein Freund, ein Verwandter sein. Das kann aber auch ein Mitglied des Wahlvorstandes sein, den man dann bittet.
Behinderung ist ja, oder Einschränkung ist ja das eine, was wir gerade besprechen. Sehbehinderung gibt ja auch immer wieder körperliche Einschränkungen. Wie sind denn die Wahllokale aufgestellt, was so Zugang angeht, barrierefrei?
Die Barrierefreiheit besteht leider noch nicht überall. In gut der Hälfte der Wahllokale haben wir mittlerweile Barrierefreiheit. Das ist auch Sache der Gemeinden natürlich und der Kreise. Aber es kann sein, dass Gehbehinderte möglicherweise dann ein anderes Wahllokal aufsuchen müssen. Man kann das aber im Vorfeld erfahren. Die Wahllokale sind gekennzeichnet.
Okay. Kann ich auch am Wahltag meine Stimme noch per Briefwahl abgeben?
Ja, man kann im Briefwahllokal selbst seine Stimme abgeben. Aber ich empfehle dringend, wirklich die Briefe vorher einzuwerfen oder abzugeben. Man sollte das nicht auf die letzte Minute machen.
Wie viele Briefwähler gibt es schon? Haben Sie einen Überblick?
Das kann ich nicht sagen. Wir haben in den letzten Wahlen eine deutlich steigende Tendenz gehabt an Briefwählern, sodass man auch diesmal vielleicht mit 30% Briefwählern rechnen muss. Aber das kann man natürlich, bevor die Wahl abgeschlossen ist, nicht sagen.
Weil wir gerade bei Glaskugel sind, also ja, Anzahl Briefwähler ist natürlich genauso spekulativ wie meistens vieles andere. Was wünschen Sie sich für eine Wahlbeteiligung? Sie hatten ja um die 70%, glaube ich, 2019. Ne?
Ich spreche da keine Wünsche aus, aber ich will mal feststellen, dass die Wahlbeteiligung die letzten Jahre deutlich gestiegen ist. Und das ist ein positives Zeichen. Es ist also nicht so, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht zur Wahl gehen, aus Politikverdrossenheit oder anderen Gründen, sondern bei den Wahlen der letzten Jahre ist die Wahlbeteiligung deutlich gestiegen.
Weil wir gerade noch zwei Fragen vielleicht noch zum Thema, wie läuft die Wahl eigentlich ab, Herr Poppenjäger? Wenn 18 Uhr dann alle Wahllokale geschlossen werden, ist es theoretisch auch möglich, dass man nach 18 Uhr noch wählt? Es gab ja mal so Fälle in Jena, Sie erinnern sich wahrscheinlich.
Ja, es ist im Einzelfall denkbar. Das Gesetz sieht vor, dass alle, die das Wahllokal erreicht haben um 18 Uhr, auch noch wählen dürfen. Aber deshalb nochmal der Appell an alle, bitte rechtzeitig vor 18 Uhr dort sein, sodass sich diese Frage möglicherweise eben nicht stellt.
Ja, der Sonntagsspaziergang führt ja möglicherweise auch schon ein paar Stunden eher am Wahllokal vorbei. Sehr schön. Reden wir mal über Daten, wa?
In der Vergangenheit, genau, gab es ja immer mal wieder Probleme am Wahltag. Und das, obwohl ja die Wahlen eigentlich bekannt sind. Herr Poppenjäger, halten diesmal die Leitungen?
Die Leitungen haben immer gehalten. Die Datenleitungen zum Landesamt für Statistik waren immer unangefochten und ohne Probleme. Wo es gelegentlich Probleme gab, war beim Internetauftritt. Wenn nämlich die Zahl der gleichzeitig Zugreifenden so exorbitant hoch war, dass es Probleme verursacht hat. Wir hatten bei den Kommunalwahlen insgesamt 8,8 Millionen Zugriffe. Und da konnte es schon mal sein, dass es einige Minuten dauerte, bis man auf die Homepage des Landeswahlleiters kommen konnte.
Haben Sie jetzt was im Vergleich zu den Kommunalwahlen verbessert?
Ja, wir haben zum einen Tests gemacht mit dem Landesrechenzentrum, aber auch mit den Kreiswahlleitern und den Gemeinden, also sogenannte Lasttests. Und wir hoffen, dass also solche Verzögerungen dann entweder die Ausnahme bleiben oder überhaupt nicht mehr vorkommen.
Die Frage ist ja, was ich mich jetzt frage und sich auch andere gefragt haben im Zuge der Kommunal- und Europawahl, die Wahltermine sind ja schon eine ganze Weile bekannt. Und Sie sagten gerade, Sie haben die Zahlen natürlich immer hier vor Ort im Landesamt für Statistik, wo wir jetzt auch gerade sitzen. Die Erreichbarkeit des Internetauftritts konnte manchmal einige Minuten dauern bei, Sie haben es, glaube ich, mal so schön hochgerechnet, irgendwie tausende Zugriffen in einer Sekunde. Trotzdem, warum kommt es immer wieder zu diesen Problemen, auch bei der Darstellung im Internetauftritt? Die Termine sind ja bekannt. Kann man da nicht im Vorfeld tatsächlich mehr tun, als um das zu verhindern?
Also unsere Fachleute haben tatsächlich mehrere Tests jetzt gefahren, auch sogenannte Lasttests mit dem Landesrechenzentrum, sodass wir davon ausgehen, dass solche Engpässe zur nächsten Landtagswahl nicht passieren. Aber natürlich ist man nie gefeit, auch vor technischen Problemen. Man kann nur versuchen, sie so weit wie möglich auszuschließen.
Wir werden es mal darauf ankommen lassen am Sonntag, wenn der neue Landtag gewählt wird, und schauen dann mal, wie es gut funktioniert. Wir wünschen natürlich auch nur das Beste. Lassen Sie uns mal nochmal darüber reden, wann eigentlich Ergebnisse zu erwarten sind. 18 Uhr schließen die Wahllokale. Landesamt für Statistik gibt vorher immer schon mal bekannt, wie war die Wahlbeteiligung um 12, um 14, um 14, um 16 Uhr. Wann ist denn mit ersten Ergebnissen tatsächlich jetzt zu rechnen, wenn um 18 Uhr geschlossen wird? Also ich meine jetzt gar nicht Prognose, sondern tatsächlich valide Ergebnisse auch aus einzelnen Wahllokalen.
Ja, die Gemeinden melden uns die Daten. Und die werden dann natürlich laufend veröffentlicht auf unserer Homepage. Und vielleicht noch der Hinweis für den Fall, dass die Homepage tatsächlich mal einige Minuten nicht erreichbar sein sollte. Wir veröffentlichen die Zahlen auch auf X, früher Twitter, auf Threads und auf Mastodon, sodass es also auch Alternativen gibt, wo man sich informieren kann, natürlich zu unserer Homepage. Und wir stellen die Zahlen, Daten und Fakten, die wir bekommen von den Gemeinden, unmittelbar auf die Homepage ein, sodass man damit rechnen kann, dass ab 18.20 Uhr, 18.25 Uhr die ersten Ergebnisse dort auch sichtbar sind.
Wer darf denn eigentlich alles dabei sein bei diesen Auszählungen? Also es wird ja immer wieder dafür geworben von verschiedenen Seiten, geht zur Auslesung, prüft das. Es gab in Sommer da bei der Kommunalwahl einen Fall, da musste die Polizei anrücken bei so einer Auszählung. Wer darf eigentlich tatsächlich legal überhaupt dabei sein? Eigentlich alle, oder?
Und wer entscheidet das? Nach welchen Kriterien?
Es ist tatsächlich so, dass die Auszählung der Wahl öffentlich ist, sodass die Menschen vor Ort in den Gemeinden tatsächlich abends vorbeigehen können. Man kann ja auch um 17:45 wählen, dann warten und kann die Auszählung verfolgen. Natürlich wichtig ist, dass der Wahlvorstand jeweils nicht gestört wird. Man muss einen gewissen Abstand halten. Aber die Auszählungen sind öffentlich und die Bürgerinnen und Bürger können die Auszählung der Wahl verfolgen.
Wie viele Wahlhelfer gibt es eigentlich?
Die genaue Zahl kann ich Ihnen nicht sagen, aber wir haben schätzungsweise 15.000 bis 18.000 Wahlhelfer. Das kommt jeweils auf die Größe der jeweiligen Wahlvorstände an. Und wir haben ja über 3.000 Wahllokale mit jeweiligen Wahlvorständen, also eine ganz erhebliche Zahl von ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeitern. Und das ist einfach eine sehr gute Organisation, die wir hier in Thüringen haben.
Also das heißt, Sie kennen keine Gemeinden, wo es Probleme gab, Wahlhelfer zu finden. Da sind auch alle wirklich gut aufgestellt. Weil sonst wäre das ja bei Ihnen schon angekommen wahrscheinlich.
Also die Wahlvorstände sind ja so besetzt, dass wir einen Vorsitzenden haben, einen Stellvertreter und 3 bis 7 Beisitzerinnen und Beisitzer. Und für die Mindestzahl hat es nirgends Probleme gegeben. Wir empfehlen aber, dass die Höchstzahl der Beisitzer immer benannt wird. Es können ja auch Krankheitsfälle sein, es können Ausfälle sein. Und natürlich hat es in einigen Gemeinden auch Engpässe gegeben. Die Stadt Jena hat zum Beispiel einen Aufruf gestartet, sich als Wahlhelfer zur Verfügung zu stellen. Das auch passiert, war erfolgreich. Also es gibt keine größeren Probleme.
Diese Wahlhelfer zählen ja dann aus, gucken sich die Wahlzettel an, die Stimmzettel. Vielleicht mal so eine, nochmal so eine Frage, die selten gestellt wird. Gibt es da Vorgaben, wie oft jetzt so ein Stimmzettel ausgezählt werden muss, dass man jetzt eine Zählung, dann eine Kontrollzählung, dann noch eine Kontrollzählung, oder ist das im guten Gewissen des Wahlvorstandes, wenn der jetzt sagt, ich bin mir jetzt sicher, wir haben das jetzt 7-mal gezählt, das wird schon stimmen, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also, Sie haben recht, wenn Zweifel an der Auszählung sind, dann wird einfach neu gezählt. Mhm. Dass das 7-mal stattfindet, glaube ich, ist die absolute Ausnahme. Nach Schließung der Wahllokale läuft es so ab, dass die Stimmen im Vier-Augen-Prinzip, also immer zu zweit, ausgezählt werden. Und ich habe ja schon darauf hingewiesen, auch die Bürgerinnen und Bürger können dort zuschauen. Dann wird eine Niederschrift im Wahllokal verfasst und diese Niederschrift wird dann an die Kreiswahlleiter gemeldet, die wiederum an den Landeswahlleiter melden, und so kommen die Ergebnisse zustande.
Und gezählt wird tatsächlich, bis das vorläufige Endergebnis feststeht, oder? Also wir hatten es ja bei der Kommunalwahl zum Beispiel in Erfurt, da wurde dann am nächsten Tag weitergezählt, in Gera wurde noch lange Tage weitergezählt, bis es dann mal ein Ergebnis gab. Aber wir können hier dann in der Nacht zumindest auf Montag oder in den frühen Morgenstunden am Montag damit rechnen, dass es ein vorläufiges Endergebnis gibt, oder?
Also ich habe die feste Absicht, das vorläufige Endergebnis in der Nacht, in der Wahlnacht noch bekannt zu geben. Aber das liegt natürlich nicht an mir, sondern tatsächlich am letzten Wahlvorstand. Und das ist auch im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, weil es muss ja Klarheit bestehen, ob die Zahlen richtig sind. Und wenn ein Wahlvorstand Zweifel hat, dann kann es eben sein, dass er nochmal zählt. Und dann kann es auch spät werden. Und insofern warten wir natürlich auf das letzte Ergebnis, um dann das vorläufige amtliche Endergebnis bekannt zu geben.
Wir haben das ja 2019 erlebt, wo dann eine Partei quasi mit dem letzten Wahllokal den Einzug in den Landtag erst geschafft hat. Also das kann dann durchaus nachts werden.
Ja, es kann spät werden.
Oder die frühen Morgenstunden.
Es kann spät werden, aber wie gesagt, das liegt nicht in der Hand des Landeswahlleiters, aber wir warten natürlich mit unseren Leuten so lange, bis das letzte Ergebnis eingegangen ist bei uns.
Und dann kommt es ja meistens dazu, die eine Frage vielleicht noch dazu, ich gerade von dieser Partei gesprochen habe, die es mit 5 Stimmen über den Schnaps damals in den Landtag geschafft hat. Das Ergebnis hatte sich dann ja nochmal verändert, als der Wahlausschuss das dann festgestellt hat. Da wird dann nochmal nachgezählt, ne?
Richtig. Es ist so, dass die Kreiswahlausschüsse noch tagen, und wenn vor Ort Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, in dem Fall, den Sie ansprechen, waren zum Beispiel die Stimmen der Grünen und der FDP vertauscht worden in einem Wahllokal und falsch aufgeschrieben worden. Wenn das festgestellt wird im Nachgang, dann gibt es ein amtliches Endergebnis im Kreis, und wenn alle Kreise getagt haben, dann gibt es das amtliche Endergebnis für Thüringen, und das wird dann 4-5 Tage nach der Wahl bekannt gegeben. Wir haben geplant, ich muss mich jetzt korrigieren, die endgültige Sitzung des Landeswahlausschusses für den 12. September, also 12 Tage nach der Wahl.
Kommen wir noch zum Thema Sicherheit im Wahllokal. Die Stimmung in der Bevölkerung ist ja mitunter aufgeheizt, polarisiert teilweise. Rechnen Sie mit größeren Problemen aufgrund dieser Stimmung?
Also die Erfahrungen der letzten Wahlen, wir hatten ja Europawahl, wir hatten auch die Kommunalwahlen, zeigen, dass in Thüringen die Wahlen ordnungsgemäß verlaufen sind. Und ich glaube, wir sollten das auch nicht herbeibeschwören. Wir haben natürlich ständigen Kontakt auch zu den Polizeidienststellen, auch zur Landespolizeidirektion. Näheres will ich dazu jetzt nicht ausführen, aber ich gehe davon aus, dass in Thüringen wie immer in den letzten Jahren die Wahlen ordnungsgemäß, friedlich und als großes Fest der Demokratie stattfinden können.
Sie müssen also jetzt nicht im Vorfeld schon Sorge tragen für die Sicherheit der Wahlhelfer in den Lokalen, oder?
Also wir haben keine Anzeichen, dass die Sicherheit der Wahlhelfer in irgendeiner Art und Weise gefährdet sein könnte. Aber nochmal, natürlich sind die Kreiswahlleiter in ständigem Kontakt auch mit den Polizeidienststellen, die ja vor Ort auch die Sicherheit garantieren. Wenn irgendwelche Vorkommnisse sein sollten, sind die örtlichen Polizeidienststellen alle informiert und sofort vor Ort.
Herr Poppenheger, bevor wir dann so langsam auch heute mal just in time zum Ende kommen, bei reden wir über Thüringen und mal nicht aus der Zeit fallen. Eine Frage vielleicht noch, die uns jetzt auch von Leserinnen und Lesern, Hörerinnen und Hörern in den letzten Tagen häufiger erreicht hat. Es gab ja in Weimar diesen tragischen Fall, dass der SPD-Direktkandidat für den einen Wahlkreis verstorben war, als die Listen schon aufgestellt waren der Parteien, die Direktkandidaten schon nominiert waren. Da wurde dann die Wahl in Weimar formal abgesagt und es hätte die SPD, die in dem Fall betroffen war, einen neuen Direktkandidaten noch nachnominieren können. Das war das eine. Die SPD hat dann darauf verzichtet. Das andere, es gibt Ermittlungen gegen einen Direktkandidaten in Ostthüringen, der im Verdacht steht, eine Straftat begangen zu haben. Da ist das nicht möglich gewesen. Jetzt fragen uns auch Menschen, warum ist es da möglich, wenn jemand verstirbt, dass man da trotz Schließung der Listen, trotz Ablauf der Fristen nochmal nachnominieren kann? Und in so einem Fall, wo eine Straftat im Raum steht, ist es nicht möglich. Können Sie uns das erklären?
Ja, ich kann das erklären, weil für den Fall des Todes eines Direktkandidaten, wie in diesem Fall Herr Hartung in Weimar, gibt es eine ausdrückliche gesetzliche Regelung, wonach dann die Wahl auszusetzen ist bis zur Nominierung eines Nachfolgers. Das ist in diesem Fall nicht erfolgt, sodass die Nachwahl, die dann zwingend vorgeschrieben ist, auf denselben Tag gelegt werden konnte. Ich habe das auch gemacht, sodass dort keine Nachwahl nach Wochen in Weimar erforderlich war. Für die Frage, die Sie ansprechen, einer vermutlichen Straftat, ist ja bisher so, dass erst Ermittlungen der Staatsanwaltschaft stattfinden, keine Verurteilung bisher stattgefunden hat, gibt es eine solche Regelung nicht. Das würde dann ja auch in der Hand der Ermittlungsbehörden liegen, Ermittlungen anzustellen und damit Landtagskandidaten sozusagen aus dem Rennen zu nehmen. Das steht nicht im Ermessen und auch nicht in der Macht der Ermittlungsbehörden, sodass das eben nur für den Todesfall gilt. Das ist ein deutlicher Unterschied.
Okay, das leuchtet an der Stelle ein. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war sie, die letzte Folge. Reden wir über Thüringen vor der Landtagswahl. Nächsten Donnerstag kommt dann die erste Folge, reden wir über Thüringen nach der Landtagswahl. Da werden wir Sie auch am Donnerstag wieder begrüßen. Ich darf herzlich Danke sagen, Holger Poppenhilger, für den Ritt durch den Plan, was am Sonntag so passieren wird. Ihnen vor allen Dingen alles Gutes gelingen, dass das technisch hier im Landesamt für Statistik gut läuft. Und ja, bis demnächst mal wieder.
Ich danke auch und einen schönen Tag noch für Sie.
For almost 40 years, DR Power Equipment has been the go-to for homeowners who want professional-level outdoor power equipment. Whether you're managing acres of overgrown fields or just want to have the best lawn on the block, DR Power has everything you need to conquer your piece of the outdoors. Visit drpower.com today to learn more and shop the sale.